Ich glaube, man kann sagen, in jeder Gesellschaft gibt es eine Mehrheit und es gibt Minderheiten. Das kann sich zum Beispiel beziehen auf die Nationalität. Hier in der Schweiz sind die Schweizer in der Mehrheit und dann gibt es noch ein paar Minderheiten von solchen, die aus anderen Ländern hergekommen sind. Aber das gilt auch im Blick auf verschiedene politische Überzeugungen. Es gibt einen Mainstream und dann gibt es andere, die vertreten andere Überzeugungen. Zum Beispiel was die Klimapolitik angeht, zum Beispiel jetzt aktuell vielleicht die ganze Diskussion um Neutralität der Schweiz oder die ganze Gender-Diskussion. Es gibt eine Mehrheit, einen Mainstream und es gibt Minderheiten. Und wenn man realisiert, dass man zu einer Minderheit gehört, dann ist das je nachdem nicht so ein schönes Gefühl. Und ich denke, seit geraumer Zeit wird Christen nicht nur in der Schweiz, sondern in Europa zunehmend bewusst, dass sie zu einer Minderheit gehören. Das drückt sich auf unterschiedliche Weise aus. Unter anderem dadurch, dass die Christen auch von den Medien etwas kritischer beäugt werden. Dass es auch im Schweizer Fernsehen und in den verschiedenen Zeitungen kritische Berichterstattung gibt, wo man einerseits sagen muss, es ist nicht alles falsch, was da steht, aber doch, man schaut mit kritischen Augen auf uns. Und wenn man sich in einer Diskussion befindet und der eine vertritt eine Position aus dem Mainstream und der andere eine Position einer Minderheit, dann muss der die Minderheitsposition vertritt, viel besser argumentieren, um andere überzeugen zu können. Der sich mit seiner Überzeugung im Mainstream, in der Mehrheit befindet, der kann viel schwächere und schlechtere Argumente bringen und die Leute sagen, jawohl, der hat recht. Aber wenn man aus einer Minderheitsposition heraus argumentiert, muss man viel besser nachdenken und viel sorgfältiger argumentieren, damit man gehört wird, damit man ernst genommen wird und vielleicht sogar überzeugen kann. Wie soll man darauf reagieren, wenn man realisiert, wir sind in einer Minderheit, gerade jetzt auch wir Christen? Eine Möglichkeit ist, dass man sich wie ängstlich zurückzieht und sagt, wir versuchen einfach nicht aufzufallen. Wir versuchen unauffällig zu sein, niemanden zu stören, nicht zu provozieren, damit uns nicht noch ein stärkerer Gegenwind entgegenbläst. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, nein, gerade jetzt ist es wichtig, dass wir für die Wahrheit kämpfen. Dass wir für die Wahrheit und fürs Evangelium kämpfen und dass wir in der Gesellschaft ganz klar sagen, Leute, das sind christliche Werte, die galten über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte in der Schweiz. Wir bewegen uns davon weg und jetzt müssen wir für diese Werte kämpfen. Und da ist zweifellos etwas Richtiges dran, aber wenn man jetzt rein nur noch in so einen Kampfmodus hineinkommt, dann besteht die Gefahr, dass auch eine Härte hineinkommt. Eine Härte und je nachdem eine gewisse Uneinsichtigkeit, wenn es schlimm wird, auch eine Unbelehrbarkeit, wo Leute sagen, nein, jetzt müssen wir einfach kämpfen. Und man ist gar nicht mehr offen für eine Diskussion mit anderen. Man sagt einfach seine Message und wiederholt sie und versucht sie noch überzeugender zu bringen. Wie gehen wir damit um, dass wir als Christen in einer Minderheit leben? Geschichtlich gesehen waren die Christen wahrscheinlich die meiste Zeit in der Minderheit. Das zeigt uns sehr deutlich ein Blick in die Kirchengeschichte und insbesondere auch in die Missionsgeschichte. Christen sind in der Regel in der Minderheit und treten außerhalb vom Mainstream auf und versuchen zu überzeugen. Und das ist ja auch gelungen. Ich weiß nicht, wer unsere Verbandszeitschrift Christus im Brennpunkt oder abgekürzt CIB kennt. Gerade in diesem Quartal beschäftigen wir uns damit, mit dem Handeln Gottes in der Geschichte. In der Aprilausgabe ging es um das Handeln Gottes in der Heilsgeschichte, also im Alten Testament, im Neuen Testament, da ist auch ein Beitrag von Benny drin. Jetzt in der Maiausgabe, die ist frisch aus der Druckerei, hinten liegen ein paar Exemplare auf, Gottes Handeln in der Kirchengeschichte, wo exemplarisch gezeigt wird an verschiedenen Stellen, hier hat Gott gehandelt durch Christen, mit Christen, in einer Position der Minderheit und das hat etwas bewirkt. da ist ein Beitrag drin von dem ehemaligen Vorsteher Samosa über die Reformation. Und ich habe gerade gestern einen Beitrag gelesen, der aufzeigt, wie die Reformation weit über das 16. Jahrhundert hinaus ganze Nationen und Gesellschaften geprägt hat. Es ist also möglich, dass eine Minderheit die Mehrheit mitprägt, beeinflusst, wenn man so will. Und dass Minderheiten die Mehrheit beeinflussen können, das kann man auch in jedem guten Lehrbuch der Sozialpsychologie nachlesen. Zu dieser Frage, wie gehen Christen damit um, dass sie in einer Minderheit sind, dass sie je nachdem kritisch beäugt werden, dass sie je nachdem auch, wie soll man sagen, auf dem Radar der Mächtigen sind, möchte ich einen Abschnitt lesen aus Apostelgeschichte 4. Kurz zum Kontext. Das, was hier beschrieben steht, ist passiert relativ kurz nach Pfingsten. Man kann ja jetzt nicht sagen, so viele Tage, so viele Wochen danach. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, Pfingsten, wo Gott seinen Heiligen Geist ausgießt auf die Jünger und wo außergewöhnliche Dinge passieren, was unter anderem dazu führt, dass Tausende sich bekehren an einem Tag. Und das war jetzt nicht einfach ein einmaliges Ereignis, sondern diese Dynamik ging weiter. Es haben sich auch in der Folgezeit immer und immer wieder Menschen bekehrt. Eine ganz spezielle Zeit. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 3, dass Petrus und Johannes in den Tempel gehen und dort am Eingang vom Tempel sitzt ein Gelähmter, ein Bettler. Es gab damals noch keine Sozialversicherung. Und er erwartet Geld von ihnen und sie sagen, du, wir haben kein Geld für dich, aber das, was wir haben, geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Und es passiert ein Wunder und der Mann steht auf, er geht mit ihnen in den Tempel und alle, die den Bettler dort in Wochen und Monate lang gesehen haben, staunen, was ist da passiert. Und es kommt zu einem Auflauf im Tempel und Petrus und Johannes erzählen den Menschen von Jesus. Im Tempel, an diesem exponierten Ort, das bekommen die Mächtigen mit und sie sagen sich, Moment, das können wir nicht einfach so geschehen lassen. Petrus und Johannes werden in Gewahrsam genommen und weil es schon spät ist und man sie nicht mehr befragen kann, sind sie über Nacht gefangen. Das ist schon eindrücklich, wenn man sich überlegt, über Nacht in einer Zelle. Und am nächsten Tag werden sie von der obersten Behörde, dem Hohen Rat, befragt. Was macht ihr da? Und sie stellen sich hin und geben ganz offen und frei darüber Auskunft, warum haben sie das gemacht und was ist ihre Botschaft. Und dann wird darüber beraten, was machen wir jetzt mit denen. Und dann heißt es Apostelgeschichte 4, Vers 18, dann riefen die, der Hohe Rat, die Jünger, Petrus und Johannes, wieder herein und gaben ihnen den Befehl, sich auf keinen Fall mehr im Namen von Jesus zu äußern oder zu unterrichten. Doch Petrus und Johannes erwiderten, ob es recht ist vor Gott, euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott, das solltet ihr selbst beurteilen. Es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Doch sie bedrohten die beiden noch mehr und ließen sie dann gehen, weil sie wegen des Volkes keine Möglichkeit sahen, sie zu bestrafen. Denn alle gaben Gott die Ehre wegen dem, was geschehen war. Der Mann, an dem dieses Heilungswunder geschehen war, war über 40 Jahre alt. Nach ihrer Freilassung kamen Petrus und Johannes zu ihren Freunden und Angehörigen und berichteten ihnen, was die obersten Priester und die Anführer des Volkes zu ihnen gesagt haben. Als sie das gehört hatten, erhoben sie alle gemeinsam in völliger Übereinstimmung ihre Stimme zu Gott. Sie sagten, du Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer erschaffen hast und alles, was in ihnen ist, der du durch deinen heiligen Gottesgeist, durch den Mund unseres Vaters, deines Dieners Davids gesprochen hast. Weshalb haben die Nationen den Aufstand erprobt und wozu haben die Völker Sinnloses ersonnen? Die Könige der Erde standen auf und die Herrschenden rotteten sich zusammen an einem Ort gegen den Herrn und gegen den von ihm eingesetzten Messias. Ja, Es ist wirklich so. Sie haben sich in dieser Stadt zusammengerottet gegen deinen heiligen Diener Jesus, den du zum König gesalbt hast. Das haben sie getan, Herodes und Pontius Pilatus, zusammen mit Leuten aus nichtjüdischen Völkern und auch aus den Volksstämmen von Israel. Und doch konnten sie nur genau das tun, was deine Hand und dein Ratschluss schon vor langer Zeit vorherbestimmt hatten. Und jetzt, Herr, schau doch auf ihre Drohgebärden und gib deinen Dienern, dass sie mit großer Zuversicht deine Botschaft weitersagen können. Das bewirke, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, sodass Zeichen und Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Als sie ihr Gebet beendet hatten, erbebte der Ort, wo sie zusammengekommen waren, und sie wurden alle vom heiligen Gottesgeist erfüllt. So sagten sie Gottes Botschaft ganz unbekümmert und offen weiter. Das ist eine sehr spannende Geschichte und es geht hinterher eigentlich noch weiter. Die Behörden, die Mitglieder des Hohen Rates waren auch in keiner ganz einfachen Situation. Auf der einen Seite sehen sie, dass in Christen, ich würde mal vermuten, zahlenmäßig noch in der Minderheit, aber wachsend. Und sie hatten viel Sympathie beim Volk. Und dann ist dann dieser Gelähmte, der plötzlich geheilt ist. Dagegen kann man auch nicht sehr viel sagen. Aber auf der anderen Seite sind sie überzeugt, nein, das können wir nicht tolerieren, wir können das nicht gutheißen, was hier gemacht wird, dem müssen wir Einhalt gebieten. Und was machen sie? Sie bedrohen Petrus und Johannes, nachdem sie schon mal eine Nacht in einer Zelle verbracht haben. Sie bedrohen sie und versuchen, ihnen Angst zu machen. Und das ist ja nicht ganz unberechtigt. Wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte 5, da werden sie wieder verhaftet und verbringen wieder eine Nacht im Gefängnis. Sie werden auf wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit, gehen wieder im Auftrag Gottes in den Tempel, wenn man so will, Entschuldigung, in die Höhle des Löwen und reden wieder von Jesus. Und werden wieder vor den Hohen Rat gebracht und sagt, hey, haben wir euch nicht gesagt, ihr sollt aufhören damit? Und man bedroht sie wieder. Und man geht noch einen Schritt weiter, je nach Übersetzung heißt es, sie werden geschlagen oder ausgepeitscht. Und wenn man weiterliest in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 7, wo Stephanus auftritt und quasi auch die ganze Geschichte Israels im Blick auf Jesus deutet, wird er umgebracht. Aber nicht, weil er von einem Gericht verurteilt wurde, sondern das war schlicht ein Lynchmord. Es gab keinen Prozess. Die Leute waren so verrückt über ihn, dass sie Steine aufgehoben haben und ihn an Ort und Stelle getötet haben. Und jetzt in diesem Kontext einer doch wachsenden Bedrohung stellt sich für die Jünger die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wie gehen wir damit um? Und wie ich es vorhin schon angedeutet habe, eine Möglichkeit ist, man zieht sich ängstlich zurück. Leute, vielleicht ist es besser, wenn wir uns nicht mehr so oft oder gar nicht mehr im Tempel zeigen, geschweige denn im Tempel von Jesus erzählen. Vielleicht ist es besser, wenn wir vielleicht uns aus Jerusalem zurückziehen, mindestens für eine Zeit, bis die Wogen sich wieder geglättet haben. Was sollen wir machen? Sollen wir einfach versuchen, hier eine Eskalation zu vermeiden? Oder sagen wir, nein, jetzt erst recht. Wir kämpfen für die Wahrheit, wir kämpfen für das Evangelium, wir kämpfen für Jesus. Und in dieser Situation, und das sehen wir hier eigentlich sehr schön, zeigt sich bei den Jüngern zwei Dinge. Sie haben erstens ein mutiges Herz und sie haben zweitens ein weiches Herz. Ein mutiges Herz, Mut heißt ja nicht, dass man keine Angst hat. Wer keine Angst hat, braucht keinen Mut. Mut heißt, ich tue etwas, obwohl ich Respekt davor habe, obwohl ich Angst davor habe. Ich tue es trotzdem. Oder wie Corrie ten Boom einmal gesagt hat, Mut ist Angst, die gebetet hat. Sie haben ein mutiges Herz, sie lassen sich nicht einschüchtern. Sie stehen immerhin vor dem Hohen Rat, nicht vor irgendwelchen Menschen, sondern, wenn man so will, vor der obersten jüdischen Behörde. Petrus und Johannes erwiderten, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott. Das solltet ihr selbst beurteilen. Es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Wir nehmen zur Kenntnis, dass ihr uns verbietet, von Jesus zu sagen, aber sagt selbst, sollen wir euch mehr gehorchen als Gott? Und das sagen sie dort in aller Offenheit. Dazu gehört eine gehörige Portion Mut. Aber Mut alleine, wie ich schon angedeutet habe, Mut alleine kann abgleiten in eine Härte. Man kommt in einen Kampfmodus. Man fängt an, je nachdem, die zu verachten, die anders denken. Man spürt etwas von dem Zorn, der in den Menschen drin ist, der sich sogar zu einem Hass entwickeln kann auf die, die das nicht einsehen wollen und die hier Widerstand leisten. Man kann, wenn man nur mutig ist, man kann auch irgendwann fanatisch werden. Das ist aber bei den Jüngern hier nicht der Fall. Das, was sie tun, ist offensichtlich nicht von Angst gesteuert, noch von Zorn oder Wut oder Verachtung oder sonst etwas. Vers 13 heißt es, die Mitglieder des Hohen Rates nahmen die unbekümmerte, freimütige Selbstverständlichkeit von Petrus und Johannes wahr. Und als sie merkten, dass es Menschen ohne höhere Bildung waren, wunderten sie sich sehr. Doch dieses eine war ihnen wohlbewusst, nämlich, dass die beiden mit Jesus unterwegs gewesen waren. Also der Mut von Petrus und Johannes ist nicht zu leugnen, aber da ist noch mehr. Da ist noch mehr als Mut. Das, was in der Luther-Übersetzung mit Freimut übersetzt wird. Mit einer großen inneren Freiheit angesichts einer äußeren Bedrohung. Hier in dieser Übersetzung heißt es eine unbekümmerte, freimütige Selbstverständlichkeit. Und das hat man ihnen abgespürt. Und dagegen waren die Mitglieder des Hohen Rates wie ratlos. Sie wunderten sich, sage ich, was? Menschen ohne höhere Bildung, die stehen hier, sie sind in der Position der Schwächeren, was wir verfügen, das passiert. Und die stehen da mit einer großen inneren Freiheit und sagen uns ins Gesicht, was ihr uns da befehlt, das machen wir nicht. Dazu gehört eine gehörige Portion Mut, aber noch mehr. Und das ist das, was ich bereits erwähnte, dazu gehört ein mutiges Herz, aber auch ein weiches Herz, das nicht hart wird, nicht zornig wird, sich nicht verhärtet gegenüber denen, die anders denken oder eine andere Überzeugung haben. Und das ist das Spannende dabei. Ich würde sagen, Freimut ist diese Kombination von einem mutigen Herzen und einem zugleich weichen Herzen. Ein weiches Herz, das immer noch empfindsam ist für die Menschen, das in dem anderen nicht einen komischen Typen sieht oder einen Gegner, geschweige denn einen Feind. Nicht Angst vor ihm hat, aber auch nicht auf ihn herunterschaut, ihn verachtet und sagt, hey, du, sieh doch endlich ein. Ein Blick für die Menschen, ein Blick dafür, dass es geliebte Geschöpfe von Gott sind. Ein Blick dafür, dass es Menschen sind mit Bedürfnissen, auch mit Verletzungen. Und manch ein kritischer Journalist hat vielleicht in seiner Vergangenheit oder in der Kindheit sehr, sehr negative Erfahrungen mit Christen gemacht. Und wenn man jetzt im Stil eines Kampfmodus agiert, dann bestärkt man sie nur darin, dass sie denken, ja, die Christen, die sind schon schräg. Was wäre es, wenn man einer solchen Person mit solch einem Freimut, mit einer unbekümmerten, freimütigen Selbstverständlichkeit begegnen könnte. Und sagen, ich respektiere das, was du sagst, aber pass auf, das und das, was du dort geschrieben oder berichtet hast, das kann man auch noch anders sehen. Und vielleicht hilft es dir zu verstehen. Hören auf das, was der andere sagt, was er schreibt und darauf auf eine gute Weise reagieren. Nicht einfach seine eigene Message refrainartig wiederholen und wiederholen und versuchen, es noch lauter und eindringlicher zu sagen, sondern in ein Gespräch, in einen Dialog zu kommen. Dazu braucht man ein weiches Herz. Man braucht ein mutiges Herz dazu und zugleich ein weiches Herz. Beides miteinander. Und das ist für mich wie das Geheimnis hier in dem, was die Jünger tun. Ein mutiges und ein weiches Herz. Wie kann das geschehen? Wie kann in mir, in dir so ein Herz heranreifen, das einerseits mutig ist und sich nicht von der Angst abhalten lässt, sich nicht erschrecken lässt, auf der anderen Seite aber weich ist für die Menschen. Und für mich etwas vom Zentralsten ist in diesem Zusammenhang, es ist ein Herz, das immer tiefer verwurzelt ist in der Liebe Gottes. Denn Gott hätte allen Grund, die Erde abzuschreiben, die Menschen abzuschreiben, sagen, die sind unbelehrbar, die sind böse. Und nicht nur wegen dem, was jetzt in der Ukraine passiert, sondern auch hier, Menschen können sehr böse sein. Aber wenn Menschen und wenn auch Christen sich ganz neu rufen lassen in die Gegenwart Gottes und, wie soll man sagen, die Liebe Gottes erfahren, dann macht das etwas mit ihren Herzen. Und es geht darum, dass diese Liebe tief eindringt in uns, in die tieferen Schichten meiner und deiner Persönlichkeit, in die verschiedenen Schichten der Seele und hinein in das Herz, was man als Person Mitte bezeichnen kann. Ich glaube, ich habe diesen Liedvers schon einmal zitiert, Gerhard Terstegen. Sehr eindrücklich und sehr anschaulich. Aus dem Lied Gott ist gegenwärtig. In der vierten Strophe hier heißt es, du durchdringest alles. Lass dein schönstes Licht, Herr, berühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Was für eine wunderbare Möglichkeit, sich einfach hinzusetzen und einfach in die Gegenwart Gottes zu treten, sich die Gegenwart Gottes bewusst zu machen und so in ein Gespräch, wie soll man sagen, in ein Plaudern mit Gott zu kommen und sich von Gott liebevoll anschauen zu lassen. Und vielleicht ist es eine Hilfe, wenn man an einem sonnigen Tag, das ist heute etwas schwieriger, an einem sonnigen Tag sich irgendwo in die Sonne setzt und einfach sich von der Sonne bescheinen lässt und sich dann vor Augen führt, so bescheint mich die Liebe Gottes. Sich das bewusst zu machen und das einen Moment lang, ich sage es nicht gern, aber trotzdem, es zu genießen, es in sich aufzunehmen, diese Wärme, die man auf der Haut spürt, das wahrzunehmen und das tief in sich aufzunehmen. Gott kennt mich, er weiß, wie ich bin, mit meinen Schwächen, mit meinen Ängsten, mit meinen Fehlern und Grenzen und was in meinem Leben alles schiefgelaufen ist. Und trotzdem sieht er mich mit seinen liebevollen, barmherzigen Augen an. Das tief in sich aufzunehmen. Und ich merke, dass das zu tun und das wirken zu lassen, ist auch bei Christen alles andere als selbstverständlich. Speziell bei solchen, die vielleicht eine schwierige Vergangenheit, eine schwierige Kindheit hinter sich haben, wo in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrer Identität vieles durcheinander gekommen ist. Das kann man nicht einfach so heilen. Und die kann man auch nicht einfach zu einem Psychotherapeuten schicken und sagen, geh mal zu dem, der macht das dann schon. Das ist nicht so einfach. Aber sich der Gegenwart Gottes auszusetzen, seiner Gegenwart, seiner liebevollen Gegenwart, seiner liebevollen Blicken. Und das macht etwas mit uns. Auf diese Weise wird uns bewusst, hier ist der allmächtige Gott und mein Leben ist in seiner Hand. Und auf der anderen Seite, Gott hat ein weiches Herz für die Menschen. Und er möchte auch, dass mein Herz weich ist, weich wird, für die Menschen in der Gemeinde, aber auch für alle Menschen, alle anderen Menschen, egal welcher Nationalität, egal welchen Glauben sie haben, egal ob sie uns wohlgesonnen sind oder ob sie uns angreifen, ob sie kritische Artikel schreiben. Und ich kann euch sagen, kritische Artikel gehen auch an mir nicht spurlos vorbei, da steigt mir der Blutdruck und dann muss ich aufpassen, dass ich im Gleichgewicht bleibe, dass ich nicht hart werde. Dieses Gleichgewicht von mutigem Herzen und warmem Herzen, das hat man nicht irgendwann und jetzt habe ich es. Sondern das ist in den kleinen und größeren Stürmen und Herausforderungen des Alltags ist das immer wieder eine Aufgabe, eine Herausforderung, dieses Gleichgewicht zu finden. Und im Prinzip hat Jesus das auch gelebt, als er auf dieser Erde war. Speziell im Johannesevangelium lesen wir von schier endlosen Diskussionen, wo Jesus hinterfragt wurde, wo er kritisiert wurde, wo man ihn direkt angegriffen hat und sagt, du kannst kein Prophet sein, denn aus Galiläa kommt kein Prophet. Du kannst nicht der Sohn Gottes sein, denn der Sohn Gottes kommt aus dem Geschlecht Davids. Du bist ein Galiläer, das geht gar nicht. Und er hat sich diesen Gesprächen gestellt, er hat sich hinterfragen lassen, direkt auf seine Person. Und er hat das alles ausgehalten. Und es ist ja nicht so, dass es mit seinem Leben erst am Ende gefährlich wurde, als man ihn verhaftet hat, verurteilt und gekreuzigt. An mehreren Stellen heißt es, da waren die Leute so wütend auf Jesus, dass sie ihn am liebsten gepackt hätten und getötet. Also es war schon bei mehreren Gelegenheiten vorher sehr gefährlich für Jesus. Hier und da heißt es, und Jesus ging durch ihre Mitte hindurch, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Es heißt aber auch an anderer Stelle, er hat sich versteckt. Es war gefährlich für ihn. Und trotzdem hat er sich dem immer wieder gestellt. Und sein Herz ist dabei nicht hart geworden. Und wenn wir die ganze Passionsgeschichte sehen und wie er am Kreuz gelitten hat, kein hartes Wort. Wie er mit Pilatus gesprochen hat, wie er am Kreuz hing, wie er sich um den anderen Mitgefangenen gekümmert hat. Kein hartes Wort, ein weiches, empfindsames Herz für den, der neben ihm mit dem Tod rang und der sich retten lassen wollte. Das ist ungeheuerlich, was Jesus da getan hat. Für uns hier in diesem Raum, für die Menschen in Uster und in allen umliegenden Ortschaften. Und wenn wir Christen als Minderheit mit einer guten, gesunden Überzeugung auftreten wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, was Jesus für uns getan hat. Welche Liebe, welche Barmherzigkeit da zum Ausdruck kommt. Und ich denke, das war auch das Geheimnis bei den Jüngern, dass sie sich dessen bewusst war, hier ist der allmächtige, dreieinige Gott. Mein Leben gehört ihm. Wir vertrauen auf ihn, auch wenn wir jetzt bedroht werden. Und hier in der Gemeinde haben wir gelesen, die Jünger kommen zurück, sie erzählen, was sie erlebt haben und dann beginnt die Gemeinde zu beten. Und sie beten nicht darum, Herr, bewahre uns in dieser Gefahr. Bewahre uns, dass uns nicht Böses passiert. Sie beten auch nicht, Herr, räum du sie aus dem Weg, kämpfe du selbst gegen die, die gegen deinen Sohn kämpfen. Auch das nicht. Vers 29, und jetzt, Herr, schau doch auf ihre Drohgebärden und gib deinen Dienern, dass sie mit großer Zuversicht deine Botschaft weitersagen können. Das bewirke, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, sodass Zeichen und Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Und dann heißt es, als sie ihr Gebet beendet hatten, erbebte der Ort, wo sie zusammengekommen waren, und sie wurden alle vom heiligen Gottesgeist erfüllt. So sagten sie Gottes Botschaft ganz unbekümmert und offen weiter. Sie haben gebetet mit Luther gesprochen, um Freimut. Eben diese Kombination aus einem mutigen Herzen mit einem weichen Herzen. Sie haben darum gebetet, weil sie wussten, das brauchen wir. Das haben wir nicht einfach so. Sie beten um Freimut, sie beten um Gottes Eingreifen, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und sie sind dann auch geschehen. Und sie tun das in der inneren Haltung, unser Leben, mein Leben gehört dir, oh Gott. Und ich bin bereit, mich dieser Herausforderung zu stellen, auch wenn es nachher etwas kosten sollte. Und dazu gehört auch die Bereitschaft zu leiden, denn solch ein Gebet ist keine Garantie dafür, dass einem nichts Unangenehmes passiert. Und wer sich noch mehr mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen will, der kann einmal aufmerksam den ersten Petrusbrief lesen, aus dem wir schon einen Abschnitt gehört haben. Da geht es genau um diese Situation. Christen in der Minderheit, die kritisch beäugt werden, die je nach dem Unrecht erleiden müssen. Da heißt es in 1. Petrus 3, ich frage euch, wer wird euch etwas Böses antun, wenn ihr mit ganzer Kraft nach dem strebt, was gut ist? Und wenn ihr aufgrund eures gerechten Lebens leiden müsst, dann seid ihr wirklich glücklich zu preisen. Fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten, und lasst euch nicht erschrecken. Setzt den Messias, den Herrn, in euren Herzen an die erste Stelle. Seid immer darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung einfordert für die Hoffnung, die ihr in euch tragt. Tut das jedoch einfühlsam und mit Respekt vor den anderen. Und lebt dabei so, dass ihr ein gutes Gewissen haben könnt, damit die, die besonders über euer Leben als Christen schlecht reden, schließlich beschämt klein beigeben müssen. Spannende Sätze. Es ist auffällig, wenn es hier heißt, seid immer darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung einfordert für die Hoffnung, die ihr in euch tragt. Tut das jedoch einfühlsam und mit Respekt vor den anderen. Wenn dich jemand fragt, warum bist du Christ? Wieso glaubst du an einen Gott? Ich sehe nichts. Was ist mit dem, was in der Ukraine passiert? Wie kannst du da an einen mächtigen, allmächtigen, lieben Gott glauben? Petrus sagt hier, auf die Situation solltest du dich vorbereiten. Wieso glaubst du trotzdem noch an diesen Gott? Es ist nicht so einfach, darauf eine gute Antwort zu geben. Aber hier kommt das eigentlich etwas Ähnliches zum Ausdruck. Wenn man kritisch gefragt wird, hinterfragt wird, empfindsam, liebevoll, mit Respekt Auskunft zu geben. Weil ich in der Liebe Gottes verwurzelt bin. Und seine Liebe erfahren habe und weil diese Liebe mich verändert. Weil mein Leben ihm gehört und ich bereit bin, mit Jesus durch dick und dünn zu gehen. Wir leben wie in einer neuen Zeit. Vieles verändert sich, Corona hat einiges verändert, jetzt ist der Krieg in der Ukraine, der verändert einiges. Wie das weitergeht, wissen wir nicht, ich weiß es auch nicht. Und viele Menschen in der Gesellschaft sind auch verunsichert. Ich habe im Blick auf die Corona-Pandemie und im Blick darauf, dass es unterschiedliche Überzeugungen gibt, ein Interview gelesen mit einem Neurowissenschaftler, kein Christ. Und es ging um die Frage, wie kommen die Menschen zu ihrer Überzeugung, was jetzt richtig und was falsch ist. Und der hat dort gesagt, 10-20% der Bevölkerung, die recherchieren einfach. Die forschen nach, die nehmen sich Zeit, die lesen Fachartikel und bilden sich aufgrund von logischen, rationalen Überlegungen eine Meinung. Das sind 10-20%, schätzt er. Auf der anderen Seite sagt er, es sind ungefähr 10%, die haben sich irgendwann irgendwie eine Meinung gebildet und halten daran unbeirrt fest. Man könnte auch sagen, stur. Gegen Argumente, mit Argumenten nicht erreichbar. Und der Rest, und das sind ungefähr zwei Drittel der Gesellschaft, sagt, das sind die Menschen, wenn die verunsichert sind und sich überlegen, was ist jetzt richtig und welche Überzeugung soll ich jetzt annehmen, was machen die? Die schauen, was denken, sagen und tun die Menschen in meinem Umfeld, denen ich vertraue. Was denken die, was sagen die? Was leben die? Und oft schließen sie sich dem an. Menschen, denen sie vertrauen. Und das ist eine große Chance für einen Christen. Wir werden beobachtet und die Leute schauen, was denken wir, was sagen wir, was tun wir, was bewährt sich in unserem Leben. Und darüber denken sie nach. Was bewährt sich? Wir werden beobachtet und Menschen schauen nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir leben und ob sich das bewährt in unserem Leben. Dass sie sagen müssen, doch, so wie der lebt oder wie die sich verhält, da ist etwas dran, um es einmal einfach zu sagen. Christen sind in der Minderheit, aber sie können etwas bewirken. Wenn sie verwurzelt sind in der Liebe Gottes, wenn sie zugleich ein mutiges Herz haben und ein weiches Herz haben. Und wenn sie das tun, was Jesus uns aufgetragen hat, seine Zeugen zu sein, oder anders ausgedrückt, seine Botschafter. In einer Welt, die momentan nicht ganz einfach ist. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, sich hier zu überlegen, an welchem Punkt möchte ich weiter nachdenken. Gott auch die Möglichkeit zu geben, dass er uns das eine oder andere speziell aufs Herz legt und sagt, tu dies oder tu jenes. Ändere dies oder jenes in deinem Leben. Nehmen wir uns einen Moment Zeit der Stille, jeder für sich. Allmächtiger, dreieiniger Gott, du Schöpfer Himmels und der Erde, von allem, was wir sehen und wahrnehmen können. Du hast den Menschen einen sogenannten freien Willen geschenkt und gibst ihm die Möglichkeit zu tun, was er will und auch sich von dir abzuwenden und gegen dich zu arbeiten und zu leben. Und trotzdem wendest du dich uns in Jesus zu, in großer Geduld und Barmherzigkeit. Jesus, bist du für uns und für alle Menschen auf diesem Globus gestorben, elend und schmerzhaft. Hast viel Angst, innere Kämpfe und körperlichen Schmerz ertragen und uns so gezeigt, wie viel wir dir bedeuten. Nimm uns immer mehr mit hinein in eine liebevoll vertraute Beziehung mit dir. Hilf jedem von uns, dass wir mit dir zusammen durch die Höhen und die Tiefen unseres Lebens gehen und dich und deine Gegenwart und deine Hilfe und auch dein übernatürliches Eingreifen dort erleben können. Und dass wir auf diese Weise auch deine Botschafter, Herr Jesus, sein können, deine Zeugen durch die Kraft deines guten Geistes. Schenke uns ein mutiges und zugleich ein weiches Herz. Zur Ehre deines Namens. Amen.